Wie gesagt, wir haben schon einen ersten Teil über das Thema Heilung gehört und ich wiederhole einfach nochmal ganz kurz etwas, was ich schon das letzte Mal gesagt habe, nämlich über die Arten, wie Gott heilt. Und zwar habe ich gesagt, Gott heilt sofort. Und das wissen wir, das ist so die sogenannte Spontanheilung. Für jemanden wird gebetet und im nächsten Moment steht er auf und kann laufen. Oder das, was auch immer körperliche Leiden ist, plötzlich weg. Das ist die Art, die wir uns, die wir am spektakulärsten wahrscheinlich finden. Aber Gott heilt auch auf andere Weise, das müssen wir genauso im Blick haben. Und die zweite Art ist, in einem Art Prozess, dass für jemanden gebetet wird und es passiert erstmal gar nichts. Aber so als Folge von vielleicht Stunden oder Tagen kann es passieren, dass dann plötzlich die Krankheit weg ist. Und es ist Gottes Heilungsart bei diesen Menschen gewesen. Die dritte Art ist, dass Gott zu einem späteren Zeitpunkt heilt, dass also für jemanden gebetet wird und es passiert erstmal gar nichts. Es passiert vielleicht jahrelang nichts und dann irgendwann ist die Krankheit weg. Auch so kann Gott heilen. Und die vierte Art ist, Gott heilt erstmal nicht, aber wenn der Mensch dann im Himmel ist, dann ist alle Krankheit geheilt. Das ist nicht die Art, die wir uns wünschen, die wir uns vorstellen. Aber man muss das Ganze umfassender sehen. Man muss sehen, wie Gott das aus seiner Perspektive sieht. Und dann ist das zeitlich begrenzte Leben ja nur ein Abschnitt und das eigentliche Leben geht da weiter und erst recht los und da ist alles geheilt. Die vier Sachen einfach nochmal so kurz als Erinnerung. Wer das letzte Mal vor 2 Wochen da war, hat das schon gehört. Wer noch nicht da war, hat es jetzt einfach so ein bisschen als Anschluss. Und heute wollen wir uns eine Heilungsgeschichte in der Bibel ansehen, wo Jesus einen Menschen heilt und vor allem, wie er das da macht. Das ist die Geschichte mit dem Mann, der gelähmt ist und durchs Dach gelassen wird. Ich gehe davon aus, dass wir die alle ganz gut kennen, oder sagen wir die meisten. Und ich lese sie jetzt einfach mal vor. Und zwar, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern erfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Trage trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte herunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann der nur so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und er sagte: Warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ich denke, Wir können uns die Situation ganz gut vorstellen. Das ist so ein typisches Haus in der damaligen Zeit. Da hat das Haus eigentlich nur aus einem Innenraum bestanden. Dort wurde gegessen, gekocht, geschlafen. Und dann gab es eine Außentreppe und man konnte oben aufs Dach. Die Häuser hatten in der Regel Flachdächer. Und oben auf dem Dach, da konnte man auch sitzen und essen und Wäsche trocknen und schlafen. So. Und die Menschen, die kamen jetzt herbeigeströmt. Die kamen aus ihren Häusern, die kamen von der Straße, die kamen aus den Dörfern ringsherum, aus der umliegenden Gegend, um Jesus zu sehen, zu hören, zu erleben. Und Jesus predigte ihnen das Wort Gottes, hieß es da im Text, das Wort Gottes. Wenn Jesus gepredigt hat, dann hat er nie über Politik gepredigt. Obwohl die Zeiten damals äußerst politisch angespannt waren. Ganz Israel, das Land Palästina, war besetzt von den Römern. Und die römische Besatzungsmacht, die war alles andere als beliebt. Und so hatten eigentlich die Menschen eine große Frage auf dem Herzen: Wie werden wir diese lästigen Römer los? Wie können wir diese Besatzungsmacht vertreiben? Und nun wussten sie aus den Schriften der alten Propheten, dass da einer kommen wird, der Messias, der wird in Israel Recht und Ordnung herstellen. Und auf den haben sie gewartet, nämlich damit er diese Besatzungsmacht vertreibt. Und jetzt war das genau dieses Thema, was die Menschen umhergetragen haben. Aber wie gesagt, Jesus redet nicht über Politik, sondern er redet über ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, von Gottes Reich. Und er redet davon, wie die Leute, die Menschen damals, Teil von diesem Reich werden können. Aber Jesus redet nicht nur von einem übernatürlichen Reich, sondern er tut auch übernatürliche Dinge. Er heilt Kranke, er hat sogar Tote auferstehen lassen, er hat den Sturm gestillt und so weiter. Die Evangelien sind voll von Berichten, was Jesus alles Übernatürliches getan hat. Hat also nicht nur davon geredet, sondern es war ganz praktisch. Und das hat die Leute damals fasziniert und das hat sie angezogen. Deswegen sind sie gekommen und sind zusammengeströmt. Und jetzt kommen da auch Leute, vier Mann, die bringen einen Kranken auf einer Trage oder auf einer Matte. Und sie kommen zu diesem Haus, wo Jesus drinne ist und merken, sie kommen da gar nicht durch. Drinne das Haus voll, draußen viele Menschen. Es geht nicht weiter. Und jetzt sagen sie aber nicht, Pech gehabt. Wir kommen morgen nochmal. Also heute geht das hier nicht. Wir versuchen es morgen, wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Nein, sondern es ist auffallend, mit welcher Beharrlichkeit die da dranbleiben, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und sie suchen irgendeine Möglichkeit, diesen Kranken in Kontakt mit Jesus zu bringen. Und dann steigen sie eben aufs Dach und graben ein Loch in die Decke. Die graben das regelrecht da rein. Diese Häuser, die waren so gebaut, dass da Balken in der Decke waren. Und dann war da so Äste und Gestrüpp durchgeflochten. Und obendrauf, da war so eine richtige dicke Lehmschicht. 20, 30 Zentimeter, die war festgepresst und war ausgetrocknet. Das war die Decke. Das heißt also, die mussten ein richtiges Loch reinschaufeln. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was diese Männer jetzt da riskieren oder was sie in Kauf nehmen. Sie nehmen in Kauf, dass da ein großer Schaden an einem Haus entsteht. Das muss ja wieder repariert werden. Da entstehen vielleicht auch finanzielle Kosten. Das nehmen sie in Kauf. Sie nehmen in Kauf, dass die Leute drumherum sie vielleicht total blöd finden. Wir können uns gut vorstellen, dass der Besitzer vom Haus da nicht ruhig unten drinnen gesessen hat, sondern dass der wahrscheinlich rausgerannt kam und hat gefragt, hey, geht's eigentlich noch? Ihr macht mein Haus kaputt. Was fällt euch eigentlich ein? Und alle anderen, die haben bestimmt zugenickt, haben gesagt, ja, also das gibt's doch nicht hier. So. Das nehmen die aber in Kauf, das Ansehen, ihr Ansehen. Und abgesehen davon nehmen sie auch in Kauf, dass alle Leute, die unten drunter stehen, dreckig werden. Jesus steht unten drunter, er kriegt die Steine ab, den Staub, den Dreck. Das nehmen sie in Kauf. Warum? Weil es ihnen so wichtig ist, ihren kranken Freund in Kontakt mit Jesus zu bringen. Und da kommt mir so eine Frage, was nehme ich eigentlich in Kauf, was ist es mir wert, einen Menschen zu Jesus hinzubringen? Das kann vielleicht mal jeder für sich auch überlegen. Was ist es mir wert, was bin ich bereit zu riskieren, dass jemand anderes in Kontakt mit Jesus kommt? Vielleicht auch Ansehen. Wir haben ja immer Angst, gell, wenn wir jemanden von Jesus erzählen oder wenn wir jemanden mal in den Gottesdienst einladen oder zu irgendeiner frommen Veranstaltung, dass uns dann die Leute blöd finden. Aber in Wirklichkeit ist das fast nie so. Es kann sein, dass jemand dann sagt, naja, nee, das ist nicht mein Ding und so. Okay, dann ist es so. Aber dass uns jemand deswegen nicht mehr grüßen wird, nur weil ich erzählt habe, ich bin Christ, also ich habe das so gut wie noch nie erlebt. Also das ist eigentlich eher so eine Angst, so eine Menschenfurcht. Oder was bin ich bereit, auch an Kosten, an Zeit, an Finanzen zu investieren, dass ein Mensch zu Jesus kommt? Kann man sich wirklich mal überlegen. Wir haben jetzt dieses Projekt mit dem anderen Gottesdienst. Da habe ich mich auch so gefragt. Da investieren wir ja auch was. Der Gedanke dahinter ist, gerade dadurch sollen Menschen mehr mit Jesus in Kontakt kommen, auf welche Weise auch immer. Und da ist auch so die Frage, hey, bin ich bereit, mal einen Gottesdienst zu investieren, eben nicht zu haben, auf das jemand anderes vielleicht mit Jesus in Kontakt kommt. Bin ich da bereit dazu? Ich weiß, da gibt es viele Gegenargumente. Und wenn man nur zwei Gottesdienste im Monat hat oder Schicht hat und nur noch einen hat, ist das völlig blöd, das weiß ich. Aber es ist so ein bisschen die Frage, was darf es mir kosten, dass jemand in Kontakt mit Jesus kommt? Oder wir haben ja Osterbrunch jetzt nächsten Sonntag. Ja, hey, das ist eine super Gelegenheit, jemanden mal einzuladen, der vielleicht so nicht in den Gottesdienst kommt, aber zum Frühstück vielleicht. Und ja, da kann ich doch riskieren, dass mich vielleicht der Nachbar blöd findet, wenn ich ihn einlade. Nein, wird er nicht, bestimmt nicht. Aber ich darf es versuchen. Was darf es mich kosten? So. Die vier Freunde, die bringen jetzt diesen Kranken zu Jesus, nehmen einiges auf sich und die wissen noch nicht, was passiert. Also die hoffen natürlich, dass Jesus den heilt, weil es ist ja nun ganz offensichtlich, was das Problem ist. Aber sie wissen noch nicht, was wirklich passiert. Und jetzt ist es interessant, es heißt ja im Text, und Jesus sah den Glauben der vier Freunde. Da heißt es nicht, er sah den Glauben des Kranken, über den wissen wir gar nichts, aber er sah den Glauben der vier Freunde. Und aufgrund dessen hat Jesus was gemacht. Das finde ich interessant. Der Kranke hat vielleicht auch geglaubt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die anderen. Und nun wird es spannend, was passiert. Jesus vergibt zuallererst mal die Sünden. Also wie jetzt? Ich kann mir gut vorstellen, wie enttäuscht die vier Männer waren. Jesus, wir bringen da einen, du siehst doch, der ist krank, der ist gelähmt, der braucht Heilung. Das ist doch das Problem, deswegen bringen wir dir den. Und du redest was von Sündenvergebung. Es kann sein, dass sie ihn überhaupt nicht verstanden haben. Aber Jesus sieht den ganzen Menschen. Und er weiß, was die allergrößte Krankheit ist. Es ist nämlich die Sünde. Es ist die Trennung zwischen Mensch und Gott. Das ist das eigentliche Problem und die, wenn man es genau nimmt, die eigentliche Krankheit. Und später hat Jesus mal gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und würde Schaden an seiner Seele nehmen? Also mit anderen Worten, was würde es einem Menschen nützen, wenn er kerngesund wäre oder wenn er wieder komplett gesund ist, aber er würde seine Seele dabei verlieren? Also Jesus weiß, das Eigentliche und Allerwichtigste, wo ein Mensch Heilung braucht, ist da drinnen. Und deswegen vergibt er ihm erstmal die Sünden. Die Versöhnung mit Gott ist der zunächst mal der Kern. Und die Heilung von nicht nur von der Sünde, sondern auch von den Folgen oder von den Schäden, die Sünde hinterlassen kann, muss jemand geheilt werden. Und dann spricht er ihn an als mein Sohn, mein Kind. Er sagt nicht, Patient oder du Kranker, sondern er sagt, mein Sohn. Und wenn Jesus sagt, mein Sohn, meine Tochter, wenn er das zu dir sagt, dann hast du gewonnen. Weil das heißt, du und ich, wir dürfen zu Jesus gehören. Und er hat alles Trennende weggenommen. Als er zu diesem Kranken sagt, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben, da ist das wie eine Neugeburt für den, wie ein komplett neues Leben. Jetzt darf er zu Gott gehören, und zwar ganz. Da ist erstmal nebensächlich, was da außen in seinem Körper passiert, aber innen drinnen passiert da was. Mein Sohn, meine Tochter. Und da, wo Jesus das mal zu dir gesagt hat, seitdem ist da das Großartigste überhaupt passiert im Leben, was bei dir und bei mir passieren konnte. Jetzt sitzen da ein paar Theologen in dieser Menge, im Haus drinnen, und die verstehen die Welt nicht. Und die verstehen Jesus nicht. Und die glauben auch nicht, dass er jetzt da Sünden vergibt. Die sagen berechtigterweise, wer kann Sünden vergeben als nur Gott alleine? Das stimmt, nur Gott kann Sünden vergeben. Und jetzt sagt dieser Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch Gotteslästerung, ist ihre Logik. Und Jesus erklärt ihnen das und sagt, der Menschensohn hat Vollmacht, hat also die Macht, Sünden zu vergeben. Und mit Menschensohn meint er nicht, ich bin der Sohn der Maria, sondern Menschensohn ist was anderes. Er hat öfters mal sich als Menschensohn bezeichnet, um darauf hinzuweisen, dass in Daniel 7,13 eine Stelle gibt, nämlich, da hat der Daniel eine Vision und sagt oder schreibt, dann sah ich in meiner nächtlichen Vision jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschen Sohn. Und alle haben gewusst, das ist der Messias und der wird so kommen mit den Wolken des Himmels, der Menschensohn. Und jetzt läuft Jesus da umher und sagt, der Menschensohn. ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn hat Macht, Sünden zu vergeben. Der Menschensohn. Der Messias. Ich bin der Messias, sagt er damit. Und das beweist er ihnen jetzt. Dass er eben also nicht nur Sünden vergeben kann, sondern dass er auch, dass er heilen kann. Und Jesus spricht ein Wort oder ein Satz und der Kranke ist sofort gesund. Das ist also wirklich eine Spontanheilung, die da passiert. Sofort. Was wir an dieser Geschichte sehen können, ist, Gott sieht Krankheit viel umfassender als eine Lähmung oder ein zu kurzes Bein oder ein Geschwür. Gott sieht uns Menschen ganzheitlich. Und dafür ist Jesus gekommen, Menschen ganzheitlich zu heilen. Nicht nur punktuell, doch auch. Aber er will viel mehr. Und deswegen sagt er zu dem Gelähmten, erst deine Sünden sind dir vergeben und jetzt steh auf. Jetzt. Ich möchte mal zwei Dinge hervorheben, die mir so in dem Zusammenhang mit dieser Geschichte gekommen sind. Das eine ist, manchmal braucht es Menschen, die für mich selber glauben. Oder die sich für mich einsetzen. Es gibt Situationen, da habe ich vielleicht keinen großen Glauben. Da habe ich vielleicht meine Zweifel. Da habe ich meine Mühe mit irgendwelchen Dingen. Und da kann es gut sein, wenn ich Freunde um mich herum habe, die für mich glauben, die für mich beten. Dafür ist eine Gemeinde auch da. Dafür habe ich Leute um mich herum, die für mich einstehen können. Oder einen Hauskreis, eine Kleingruppe. Das ist eine ganz großartige Chance. Leute, die für mich glauben. Und vielleicht können sie mir oder dir helfen, dich auch wieder ein Stück näher zu Jesus hinzubringen. Weil du es irgendwie selber gerade nicht schaffst. Dafür sind Freunde da oder wir sagen auch Glaubensbrüder, Schwestern, ist egal, wie man es nennt. Das ist mal das eine. Das zweite, ich finde, die Geschichte ist sehr, sehr ermutigend. Nämlich mit allem zu Jesus zu kommen. Egal, was es jetzt für ein körperliches Leiden ist oder Beschwerden. Für Jesus ist es eine Kleinigkeit, nur ein Wort oder einen Satz zu sprechen und wir sind gesund. Für Jesus ist es eine Kleinigkeit. Und es ermutigt, das auch wirklich zu machen. Hinzugehen und vertrauensvoll zu sagen, Jesus, du weißt das. Große oder kleine Sache, wurscht. Jesus weiß, was er tun kann. Mach dich auf und geh zu Jesus. Auch auf das Risiko hin, dass vielleicht das anders passiert, als ich es mir denke. Aber ich darf vertrauensvoll zu ihm hingehen und sagen, Jesus, und du weißt es, was ich brauche. Und jetzt erweitern wir das auch noch, geht nicht nur um Krankheiten, es geht auch um andere Dinge. Vielleicht trage ich in mir einen Schmerz oder Zweifel oder sonst irgendeine Last. Bring es hin, sag Jesus hier. Du weißt genau, was du damit machen kannst. Und für dich ist eine Kleinigkeit, das zu ändern. Und manchmal, wie gesagt, passiert erstmal nicht das, was ich denke. Die vier Freunde erleben erstmal nicht, dass Jesus heilt. Aber Jesus macht genau das Richtige. Und da fällt mir was auf. Oder das muss ich in dem Zusammenhang mal noch sagen. Ich habe das letzte Mal schon mal angedeutet. Gott ist nicht verfügbar. Das ist uns irgendwie klar. Und doch ist die Versuchung da, Gott so greifbar zu machen. Gerade so für mein Problem. Wir leben ja in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der uns quasi alles zur Verfügung steht. Sagen wir mal fast alles. Ich gehe einkaufen und ich kann mir das raussuchen, was ich gerne esse, kann mir das kaufen, kann mir die Kleidung kaufen, die ich gerne anziehen will. Sicherlich ist das ein bisschen budgetabhängig, aber wir sind alle durchweg ganz gut versorgt. Das steht mir alles zur Verfügung. Habe ich zu Hause irgendein Problem in der Wohnung oder im Haus, brauche ich einen Handwerker, kriege es selber nicht hin, rufe ich einfach an. Gibt es gleich mehrere zur Auswahl. Oder ich bin vielleicht wirklich irgendwie krank oder so und ich brauche einen Arzt, brauche einen Rat, brauche einen Fachmann. Steht mir zur Verfügung. Und das sind wir gewöhnt. Wir sind gewöhnt, dass uns die Dinge einfach zur Verfügung stehen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also so die Kindheitsjahre. Und bei uns war nicht alles verfügbar. Wirklich nicht. Es gab einfach manche Sachen nicht. Also wir haben genug zu essen gehabt und genug anzuziehen und so, aber es gab nicht die Auswahl. Und es gab einfach manche Dinge, die gab es einfach nicht. Oder wir konnten nicht einfach überall hin in die Ferien fahren. Oder was weiß ich. Und ich verrate euch was. Ich habe gelernt, dass das überhaupt gar nicht schlimm ist. Man muss nicht alles zur Verfügung haben. Es geht allemal mit weniger. Und wir haben genug gehabt und ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Aber jetzt natürlich bei der Fülle ist es auch irgendwie schön, dass man viel zur Verfügung hat, viel zur Auswahl. Die Gefahr besteht aber, dass ich anfange und diese Gewohnheit, dass mir alles zur Verfügung steht, auch auf Gott übertrage. Und denke, okay, wenn ich jetzt bete, dann muss doch was passieren. Wenn ich jetzt für Heilung bete, muss was passieren. Und dann habe ich vielleicht auch im Kopf, wie es passieren muss. Und dann passiert es vielleicht wirklich, dass Gott mein Gebet erhört. Und dann kommt meine Logik, so muss ich es machen. Gehe zum Nächsten, dann bete ich für den und es passiert nicht. Okay, habe ich vielleicht noch nicht die richtige Methodik gefunden. Dann muss ich vielleicht das anders versuchen. Ich muss vielleicht intensiver beten. Oder ich muss der Krankheit gebieten. Und vielleicht wird tatsächlich gerade der wieder jetzt gesund. Aber nicht, weil ich jetzt eine andere Methode gefunden habe, sondern weil Gott einfach geheilt hat und die Person sieht und nicht meine Art. Ich sage das deswegen, weil manchmal, wenn man so Bücher liest und so, findet man solche Ansätze. So, man muss es nur richtig machen. Man muss die Methode finden, den Schlüssel. Und dann passiert es. Und ich glaube, das ist nämlich nicht so. Weil Gott nicht verfügbar ist. Und der Wunsch ist aber, ich will Gott gerne in den Griff kriegen. Ich will doch gerne wissen, wie er tickt, damit ich dann, wenn ich es mal brauche, Knopfdruck und es passiert. Das wäre doch meine Idee. Ist übrigens auch bei anderen Sachen so. Wenn ich für irgendwas anderes bete, wünsche ich mir auch, dass ich weiß, wie muss ich denn beten? Oder muss ich intensiv beten? Oder muss ich lange beten? Oder und wenn Gott mein Gebet erhört, hat das weder was mit meiner Länge zu tun, noch mit meiner Intensität, sondern was mit meinem Herzen. Das heißt also, egal was ich versuche an Art und Weise Gott in den Griff zu kriegen, ich werde ihn nicht handhaben können, weil er Gott ist. Weil ich manchmal vergesse, dass seine Größe, seine Majestät, seine Allmacht viel gigantischer ist, als ich es überhaupt fassen kann. Und er weiß, wann und wie er die Dinge tut. Und nicht ich. Und so haben das also auch die Freunde irgendwie erlebt. Jesus in seiner Größe hat so und so gehandelt und es war richtig. Und ich denke, das ist auch so ein Anstoß für uns, dass wir, egal mit was, zu Jesus hinkommen, vertrauensvoll und sagen, ich vertraue dir, dass du das Richtige machst, dass du zur richtigen Zeit das machst, was das Problem ist. Aber ich will dir das überlassen. Ich will dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast und wie. Kann ich ja nicht. Und ich glaube, dass wir da wirklich Wunder erleben dürfen, immer wieder und vielleicht noch mehr als bisher. Wir brauchen keinen Schlüssel, wir brauchen keine Methode. Wir brauchen einfach das vertrauensvolle Herz, das erwartungsvolle Herz, sagen, Jesus, mach du. Mach du die Krankheit weg oder mach du mein Problem weg oder was auch immer das ist. Wir haben einen großen Gott, einen wunderbaren Gott und der sieht uns liebevoll ins Leben und ins Herz und er weiß, was wir am wichtigsten brauchen, was das Richtigste ist. Das glaube ich. Ich bete. Ja, Jesus, ja, ich danke dir für diese Geschichte, die damals passiert ist und wie du da geheilt hast, anders als vielleicht erst erwartet. Aber ich danke dir, dass wir das auch heute erleben dürfen, immer wieder. Dass du eingreifst, dass du dich erbarmst, dass du Gutes tust, dass du hilfst. Wir sind dir nicht egal, sondern du willst dich in deiner Größe und in deiner Macht und in deiner Majestät zeigen. Ich bitte dich aber, dass du uns davor bewahrst, dass wir dich da irgendwie in den Griff kriegen wollen oder verfügbar machen wollen. Weil du bist souverän und du bist allmächtig und viel größer, als wir es ahnen. Wir wollen dir vertrauensvoll begegnen und von dir Großes erwarten. Aber so wie du es machst, ist es richtig. Und das glauben wir. Das glaube ich. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Amen.